Wir kommen zum 20. Psalm. Psalm 20, und wir lesen hier den ganzen Psalm. Psalm 20. Dem Chorleiter ein Psalm von David. Der Herr erhöre dich am Tag der Bedrängnis. Der Name des Gottes Jakobs mache dich unangreifbar. Er sende dir Hilfe aus dem Heiligtum, und von Zion aus unterstütze er dich. Er gedenke aller deiner Speisopfer, und dein Brandopfer wolle er annehmen. Er gebe dir nach deinem Herzen, und alle deine Pläne erfülle er. Jubeln wollen wir über dein Heil, im Namen unseres Gottes das Panier erheben. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Jetzt habe ich erkannt, dass der Herr seinem Gesalbten hilft. Aus seinem heiligen Himmel wird er ihn erhören, durch Heilstaten seiner Rechten. Diese denken an Wagen und jene an Rosse. Wir aber denken an den Namen des Herrn, unseres Gottes. Jene krümmen sich und fallen, wir aber stehen und bleiben aufrecht. Herr, hilf! Der König erhöre uns am Tage unseres Rufens. Das ist das Wort Gottes. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Psalm, für dein Wort. Wir bitten, dass du uns hilfst zu verstehen, was du uns hier zu sagen hast. Lass uns lernen von dir. Hab Dank für das, was du gibst. Gib uns ein aufmerksames Herz, das deinen Willen erkennt und tun möchte. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Wenn wir hier lesen am Anfang des Psalms, wie bei vielen anderen Psalmen, da heißt es, ein Psalm von David, im Deutschen so übersetzt. Ein Psalm von David. Und da steht im Hebräischen ein Wort, oder ein, ist eigentlich nur ein Buchstabe, ein Lamed, also ein L, hebräisches L, und das sagt man dann so, Le David. Und das kann heißen, einerseits, wie es normalerweise übersetzt wird in den deutschen Übersetzungen, von David. Es könnte aber auch gerade so gut heißen für David oder etwas genauer zu David hin. Also dieser Psalm wäre dann für David, nicht von David. Und wie das dann auch bei anderen Psalmen manchmal sind da die Chorleiter, da heißt es dann dem Chorleiter oder eben für den Chorleiter, dass er das dann im Gottesdienst gebraucht. Also dieses L, dieses hebräische L, das kann mit von oder für übersetzt werden. In den meisten Psalmen macht es nicht so viel Sinn, dass wir übersetzen für, sondern vielleicht besser eben von David. Aber in diesem Psalm könnte es ganz gut passen, dass man das so übersetzt. Denn dieser Psalm ist nämlich sowohl ein Psalm von David als auch für David. Wenn ihr gehört habt, was hier gesagt und gebetet, gesungen wird, das ist auch für David gesagt. Oder zu seinen Gunsten. David hat viele Psalmen, die zuerst seine persönlichen Gebete waren, hat er dann in dichterischer Form für den Gottesdienst bereitgestellt. Er war ein Musiker, ein Dichter, und er konnte die Dinge so komponieren, dass sie dann geeignet waren, im Gottesdienst zu gebrauchen. Und das tun wir heute noch. Wir singen die Psalmen Davids. Und damit, dass David das so gemacht hat, hat er eigentlich gesagt, und das ist von Gott angeordnet, so soll im Gottesdienst gebeten und gesungen werden. Es ist eine Anordnung Davids im Namen Gottes. So wie das hier im Psalm aufgeschrieben, gedichtet ist, so soll im Gottesdienst gebetet und gesungen werden. Und was er mit diesem Psalm hier bereit gemacht hat, ist ein Gebet für die Zeiten, in denen das Volk Gottes von Feinden bedroht ist und bedrängt ist und gegen sie in den Kampf ziehen muss. Es ist ein Gebet besonders für den König, der ja dem Volk, das heißt auch seiner Armee, vorauszieht, um gegen die Feinde des Volkes, gegen die Feinde Gottes auch zu kämpfen. Der Psalm ist auch für das Volk Gottes in der heutigen Zeit wichtig und gut, hilfreich. Nicht, dass wir in der gleichen Weise für einen König oder eine Regierung beten sollen, dass sie im Krieg gegen andere Völker siegreich sind. Ich denke, das möchte ich heute nicht tun. Ich möchte nicht für eine Kriegspartei beten, dass sie Sieg über die anderen haben, weil ich weiß oft nicht wirklich, wer da jetzt siegen sollte. Aber damals war das klar. Das war das Volk Gottes, das durch die Feinde Gottes bedroht ist. Und sie sollten den Sieg davontragen, das Volk Gottes. Aber heute, natürlich, ist das etwas anders, weil diese Texte im Alten Testament, auch die Psalmen, müssen christologisch, typologisch verstanden werden. Und wir müssen diesen Psalm geistlich verstehen deshalb. Unser Herr hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, dann würden meine Knechte kämpfen mit Waffen. Und der Apostel Paulus auch, der erinnert uns, Epheser 6, Vers 12, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Und so entnehmen wir dem Gebet des Volkes für seinen kämpfenden König, entnehmen wir eine geistliche Lektion. Nämlich, dass unsere geistlichen Leiter, die uns im Kampf für das Königreich Gottes, im Kampf für die Verbreitung des Evangeliums, im Kampf gegen die Sünde und den Unglauben in unserem Leben anleiten und unser Gebet nötig haben, wo hier noch für den König, der buchstäblich kämpft, gebetet wird, sollen wir heute diesen Psalm für unsere geistlichen Leiter beten, die unser Gebet nötig haben. Und wir lernen von dem Psalm, wie wir für unsere Leiter und auch für unseren gemeinsamen Kampf beten sollen. Was lehrt uns David hier? Zuerst, wie schon gesagt, dass das Volk Gottes für seine Leiter beten soll. Im ersten Teil des Psalms lesen wir die Gebetsanliegen, die das Volk beten, vortragen soll. Eigentlich sind ihre Worte an den König gerichtet, aber sie sagen, der Herr antworte dir, schütze dich, helfe dir, gebe dir. Das ist Gebet für den König, für den Führer. Das Volk steht vor Gott für seinen Leiter, für seinen Hirtenkönig ein. Sie tun das, weil er es nötig hat, weil er ihre Gebete braucht. Matthew Henry schreibt dazu, auch der größte der Männer mag oft in Bedrängnis kommen. David musste oft durch Kämpfe und Entmutigungen gehen. Weder die Krone auf seinem Haupt noch die Gnade in seinem Herzen bewahrten ihn davor. Wir lesen im Neuen Testament, dass sogar unser Herr die Gebete seiner Jünger begehrte. Auch unser Herr, als er im Fleisch war, er wusste, ich brauche die Hilfe der Gebete meiner Jünger. Er ging vor seiner Gefangennahme in den Garten Gethsemane, um zu beten, und er sagte zu seinen Jüngern, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Das heißt, betet mit mir zusammen. Helft mir durch eure Gebete in dieser schweren Stunde. Und wenn schon der Herr selbst den Beistand und das Gebet seiner Jünger suchte, wie viel mehr brauchen seine schwachen Nachfolger, die in seinem Namen für sein Königreich kämpfen, das Gebet der Geschwister? Es genügt aber nicht, dass allein das Volk für den König betet. Der König selbst muss ein betender Mann sein. Das Volk bittet den Herrn, dass er dem König antworte. Das heißt es hier. Der Herr möge dem König antworten. Und das heißt natürlich, dass er antwortet, wenn der König betet. Ein Leiter, ein Hirte der Gemeinde muss ein Mann sein, der betet. Und so muss auch jeder Christ ein betender Mensch sein. Wir dürfen uns nie darauf verlassen, dass lediglich die anderen für uns beten. Ich werde oft gefragt, kannst du für mich beten? Und da sage ich eigentlich gern, das tue ich gern. Aber du musst auch selbst beten für dich. Ich bete gern für dich, aber du musst auch selbst für dich beten. Und da könnte ich dann eben im Sinne dieses Psalms sagen, der Herr antworte dir, wenn du betest. Und das lehrt uns David durch diesen Psalm. Die Gemeinde steht miteinander im Gebet vor dem Herrn. Sie beten miteinander und füreinander. Und so schreibt Jakobus 5, Vers 16, bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wofür betet denn das Volk? Zuerst für den Schutz Gottes für den König. Für den Schutz Gottes für den König. Und zwar beten sie, der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Das ist wichtig. Was denkt ihr, warum sagen sie nicht einfach, Gott schütze dich? Weil es wichtig ist, dass wir wissen, zu wem wir beten, wer dieser Gott ist, der uns schützen soll. Das war nicht nur damals wichtig, den wahren Gott, den man anruft, von den verschiedenen anderen Göttern zu unterscheiden, um zu unterscheiden zwischen unserem Gott und dem, auf den die umliegenden Völker vertrauen. Auch heute, wo es so viele verschiedene Ansichten gibt, wer oder was ein Gott ist. Wenn wir Gott sagen, eben wie zum Beispiel Gott schütze dich, wenn wir Gott sagen, dann heißt es nicht unbedingt, dass man versteht, wen oder was wir damit meinen, oder nicht? Es ist allein der Gott Jakobs. Das ist der Gott, der uns schützen und retten kann. Der Gott Jakobs, das ist eigentlich eine Kurzform im Hebräischen, eine Kurzform für den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Gott Jakobs. Es ist der Gott des Bundes, der mit den Vätern den Bund der Gnade geschlossen hat. Es ist der Gott, der sich um den schwachen Jakob kümmert. Der Gott Jakobs, er kümmert sich um den schwachen Jakob. Jakob, das ist sehr bedeutungsvoll im Alten Testament. Immer wenn das Volk Israel Jakob genannt wurde von den Propheten, dann war das deshalb, weil die schwache und sündige Seite des Volkes betont wurde. Dann sagte Gott durch den Propheten zu seinem Volk, du bist Jakob, du bist dieser betrügerische, sündige, schwache Jakob. Und Jakob ist der, der in sich selbst schwach ist, der Gottes Gnade und Hilfe nötig hat, um eben dann Israel, der Gotteskämpfer, zu sein. Der Gott Jakobs, das ist Christus. Der Gott der Verheißungen, der Gnade Gottes. Was Gott Abraham, Isaac und Jakob versprochen hatte, dass er ihr Gott sein werde und sie sein Volk sein werden, das ist in Christus erfüllt worden. Durch ihn kommt Gottes Schutz und Hilfe, Rettung vor dem Feind, Vergebung der Sünden. Apostelgeschichte 4, Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Und diese Hilfe, dieses Heil, so betet das Volk weiter für David in Vers 3, die soll aus dem Heiligtum und aus Zion kommen, diese Hilfe. Die Hilfe und die Kraft für den Kampf, die aus Gottes Heiligung kommt, das ist geistliche Hilfe und Kraft. David hatte eine große und starke Armee, er hatte viele tapfere Soldaten, Helden, Pferde und Wagen, die ihm zur Verfügung standen. Aber seine Hilfe kommt nicht von menschlicher Kraft und Macht. Das bekennt er immer wieder und das wird auch hier betont. Nicht durch Heer oder Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und das müssen wir uns vor Augen halten, immer wieder. Gerade wenn wir zu kämpfen haben gegen Sünde und Unglauben, wenn wir auch für das Königreich Gottes, für sein Evangelium einstehen, die Hilfe kommt nicht von menschlichen Kräften, Mitteln und Methoden. Sie kommt allein aus Gottes Heiligtum, aus Zion, das heißt durch das Wirken seines Geistes, der in seinem Wort spricht. Und David lehrt sein Volk auch zu bitten, dass Gott seiner Opfer gedenkt und sie annimmt. Wir wissen von Saul, dass Gott sein Opfer vor dem bevorstehenden Kampf gegen die Amalekiter nicht annahm. Gott hat Sauls Opfer nicht angenommen, weil es nicht mit der richtigen Herzenshaltung gebracht war. Sein Opfer, sein Gottesdienst war im Ungehorsam, nicht nach Gottes Anweisungen getan. Und Gott sprach durch Samuel, sprach er zu Saul, 1. Samuel 15, 22, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken ist besser als das Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei. Und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, so dass du nicht mehr König sein sollst. Gott hat Sauls Opfer nicht akzeptiert. Und David fürchtete sich davor, Gott nur Opfer zu bringen, um einen formalen Gottesdienst zu veranstalten, anstatt mit gehorsamen Herzen vor ihm zu stehen. Er wollte gewiss sein, dass sein Gottesdienst so geschieht, dass er Gott gefällt. Und so müssen auch wir alle, nicht nur die Hirten und Leiter der Kirche, gewiss sein, dass wir in der richtigen, in einer gehorsamen Haltung Gott dienen. Unser Herr warnte uns sehr, sehr ernsthaft in Matthäus 7. Da erinnert ihr euch sicher daran, als wir das miteinander studiert haben, Matthäus 7, 21 und folgende: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals erkannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Nun, wenn diese Herzenshaltung richtig ist, wenn wir mit der richtigen Haltung Gott dienen, seinen Willen tun wollen, dann kann die Bitte vorgebracht werden, die das Volk in den Versen 5 und 6 hier im Psalm 20 vorbringt. Der Herr gebe dir, was dein Herz begehrt, und lasse deine Vorhaben gelingen. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Weil David in seinem Herzen hat, dass Gottes Name verherrlicht wird, weil er allein auf ihn vertraut in seinem Kampf für das Königreich Gottes, weil er ihm gehorsam sein will, darum kann er zuversichtlich hoffen, dass seine Herzenswünsche erfüllt werden. Nur darum. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue und habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Psalm 37, Vers 3 und 4. Indem das Volk in dieser Weise für den König betet, gewinnen sie Zuversicht, dass sie auch erhört werden. Und darum lobpreisen sie Gott und machen sich auch eins mit dem König und seiner Sache. Vers 6, wir wollen jauchzen über dein Heil und das Banner erheben im Namen unseres Gottes. Davids Kampf für das Königreich ist auch ihr Kampf. Das ist wichtig, dass wir das auch für uns festhalten. Wir stehen nie nur allein als Gläubige vor dem Herrn und unsere Gebete dürfen nicht nur private Gebete sein. Das Volk Gottes steht gemeinsam vor dem Herrn. Wir sind ein Volk, das betet, gemeinsam. Und darum hat der Herr uns das Unser Vater gegeben, nicht das Mein Vater, sondern im Unser Vater, da geht es immer um uns. Und gib uns diese Dinge als dein Volk. Das Volk Gottes steht gemeinsam vor dem Herrn und es betet für seine Leiter. Wie hier für David als den König gebetet wird, so betet das Volk Gottes für seine Leiter, so wie jeder auch für sich selbst betet. Die Gebetsanliegen sind dieselben. Wir bitten gemeinsam darum, dass Gottes Königreich kommt. Es soll nicht so aufgeteilt sein, dass die Hirten auf der einen Seite für die pastoralen Dinge beten und die Gemeindeglieder auf der anderen Seite für ihre persönlichen Gebete und Probleme. Alle sollen so beten: Unser Vater im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name werde verherrlicht. Trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere, die täglichen Bedürfnisse, wird euch auch gegeben werden. Und jetzt in Vers 7 schließt sich der König dem Volk an. Durch sein Gebet schließt er sich dem Volk und seinem Gebet an. Und das tut er mit großer Gewissheit. Und er sagt, jetzt weiß ich, dass der Herr seinem Gesalbten hilft. Was ist der Grund für seine Gewissheit? Ist es der, dass er sieht, wie das Volk für ihn eintritt und für seine Sache betet? Hat er darum Gewissheit, dass Gott ihn hört, weil das Volk für seine Sache betet? Das ist sehr gut möglich. Oft ist es tatsächlich so, dass wir in unserer Gewissheit gestärkt werden, dass Gott uns erhört, wenn wir unsere Geschwister für uns beten hören. Oder nicht? Habt ihr das auch schon so empfunden? Wenn ihr hört, wie die anderen für bitte betet für mich, und dann beten sie für dich. Und dann weißt du, ja, diese Frommen werden erhört vom Herrn. Nicht nur, weil ich allein bete, sondern weil die anderen für mich auch beten. Aber ich denke, das ist nicht der Hauptgrund hier für Davids Zuversicht. Ein Grund für Davids Gewissheit, dass Gott in seinem Kampf mit ihm ist, ist die Tatsache, dass er der Gesalbte des Herrn ist. Das ist ein Grund, warum er weiß, dass Gott ihn hört, weil er der Gesalbte des Herrn ist. Der König wurde bei seiner Einsetzung mit Öl gesalbt, um zu zeigen, dass er durch Gottes Geist beauftragt und begabt ist. Gottes Geist ist auf ihm, um ihn zu leiten und ihm Kraft für sein Amt zu geben. Und der König führt sein Amt, sein Volk zu versorgen und es im Kampf gegen Gottes Feinde anzuführen, führt er unter der Führung und in der Kraft Gottes des Heiligen Geistes aus. Und darum wird er siegreich sein. Darin besteht seine ganze Hoffnung, in dieser Salbung, die Gott ihm gegeben hat. Und wir haben diese Hoffnung für unseren Kampf. David ist als der Gesalbte Gottes nur das Vorbild für Christus. Christus ist der wahre Gesalbte. Und er bezog die Prophezeiung in Jesaja 61 auf sich. Der Geist des Herrn ist auf mir, sagt er, das zitiert er dann in Lukas 4, 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Er ging, Christus ging als unser König voraus. Er hat den Kampf für uns gekämpft und den Feind besiegt, ein für allemal. In ihm haben auch wir die Salbung des Geistes Gottes. Weil wir in Christus sind, sind wir mit ihm auch vom Heiligen Geist gesalbt und begabt, versiegelt. Wir sind begabt und beauftragt und ausgerüstet, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Du kannst das. Es gibt auch eine Weise, wie wir Christen manchmal zu schlecht über uns sprechen, wenn wir sagen, ja, ich bin nichts, ich kann nichts und so. Du bist begabt mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft Gottes, den Kampf des Glaubens zu kämpfen und du kannst überwinden. Nimm das in Anspruch. David hat auch die Gewissheit, dass der Herr ihm hilft, weil er auf ihn allein vertraut. Er sagt hier, jene rühmen sich der Wagen und diese der Rosse, wir aber des Namens des Herrn, unseres Gottes. Darüber rühmen wir uns. Das halten wir für unsere Stärke. Der Name des Herrn. Rosse und Wagen, das ist alles nichts. Das können wir nicht gebrauchen in diesem Kampf für den Herrn und sein Königreich. David vertraut nicht auf Wagen oder Rosse und er vertraut nicht auf seine Soldaten oder mächtige Waffen. Er vertraut auf den Namen des Herrn, des Gottes Jakobs, der allein die Macht hat zu retten vor dem übermächtigen Feind. Der Feind ist übermächtig für uns, aber nicht für ihn, den Herrn. Der Herr hat es schließlich in seinem Bund mit den Vätern versprochen: Ich will euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Ich werde euch nicht verlassen, noch euch versäumen. Dies hat der Herr nicht versprochen, weil David würdig ist oder weil er fromm wäre, dass Gott sich ihm zuwendet. Er weiß das, dass er das nicht ist. Er ist nicht würdig und er ist nicht gut genug. Und wir wissen es auch. Wir sind nicht gut genug. Das Evangelium ist die gute Botschaft, dass der Herr in die Welt kam, um Sünder zu retten. Verlorene Menschen, wenn sie auf sich allein gestellt sind, vollkommen verloren und hilflos, hoffnungslos. Dazu ist der Herr in die Welt gekommen, um diese Leute zu retten und zu begaben und auszurüsten. Nicht um gute Menschen zu belohnen. Das ist eine falsche Religion, die sehr verbreitet ist. Herr ist gekommen, um hilflose, hoffnungslose, böse Sünder zu retten. Das allein ist der Grund, auf den wir hoffen können und auf den wir hoffen sollen. Wir müssen uns das jeden Tag sagen, uns selbst auch das predigen, uns daran erinnern. Und dann können wir in die Gewissheit Davids einstimmen und mit ihm und mit Paulus bekennen: Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Nichts von all dem. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In dieser Gewissheit stimmt auch David in das Gebet seines Volkes ein, mit ein. Am Ende des Psalms beten alle zusammen: O Herr, hilf, der König antworte uns an dem Tag, da wir rufen. Und da ist nun der König gemeint, der Gott ist. Der Herr Jesus Christus, er ist der König des Königreichs der Himmel. Der König David, der Hirte des Volkes, ruft zusammen mit seinem Volk den an, der der eigentliche König ist. Und so ist es in Gottes Königreich. Die Hirten der Gemeinde sind auch Abhängige und Bittende. Sie sind nicht Könige. Sie sind Unterhirten, die abhängig vom Herrn sind, die seine Hilfe brauchen, die ihn immer wieder bitten müssen, dass er sie befähigt für ihren Dienst, für ihren leitenden Dienst. Sie sind ebenso bedürftig und schwach wie alle anderen. Und darum brauchen sie und begehren sie die Gebete der Geschwister, damit sie ihren Dienst und ihren Kampf in der Kraft und in der Salbung des Herrn verrichten können. Und so wird das ganze Volk dadurch gesegnet durch dieses Gebet auch. Und das Volk Gottes wird für den Kampf gegen die Sünde und für das Evangelium ausgerüstet werden. Das möge der Herr uns schenken als Antwort auf unsere gemeinsamen Gebete füreinander. Amen.